Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Ich denke, es geht zunächst darum, dass wir selber lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen. Dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, mit den Gefühlen der anderen umzugehen. Dann machen die uns keine Angst mehr, wenn wir diese Gefühle in uns kennen.
Willkommen bei der heutigen Sendung. Es geht heute in Fokus um zwei Themen. Zum einen um die Gefühle bei uns selbst und bei den anderen. Darüber spricht Dr. Daniela Tausch, Psychologin, Psychotherapeutin und Psychoonkologin. Sie ist die Initiatorin des Stuttgarter Hospizes. Zum anderen um die Frage, wie viel kostet Hoffnung? Dazu spricht Dr. Otto Gehmacher. Er ist der Leiter der Palliativstation im Landeskrankenhaus Hohenems.
Wir versuchen, Hoffnung zu stützen, Hoffnung vielleicht auch zu erzeugen, die Patienten in ihrer Hoffnung zu bestärken. Aber Hoffnung ist auch etwas sehr, sehr Fragiles.
Beide Vortragende haben ihre Reden beim 17. Vorarlberger Hospiz- und Palliativtag in Dornbirn gehalten. Organisiert wurde der Hospiztag vom Bildungshaus Bad Schunz. Wie ist es nun um Ihre Gefühlswelt bestellt? Können Sie Ihre Gefühle gut benennen? Erkennen Sie Gefühle bei den anderen anhand der Mimik, Gestik, der Körpersprache, der Worte und Stimmlage? Dr. Daniela Tausch sagt uns, warum es dafür nützlich ist, wenn wir zunächst unsere eigenen Gefühle gut erkennen können.
Ich denke, es geht zunächst darum, dass wir selber lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen. Dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, mit den Gefühlen der anderen umzugehen. Dann machen die uns keine Angst mehr, wenn wir diese Gefühle in uns kennen. Leitgedanke ist dafür für mich ein Satz von Ina Seidel, die sagt, wir können nur das bewirken, was wir in uns verwirklicht haben. Wenn wir mit unseren Gefühlen der Traurigkeit, der Angst, der Wut umgehen können, dann macht es uns auch keine Angst, wenn der Patient wütend ist oder ärgerlich oder verbittert oder traurig ist. Dann können wir ihm einen sehr weiten Raum in uns dafür anbieten, weil wir diese Gefühle kennen und auch wissen, dass sie wieder vergehen. Am Anfang möchte ich Ihnen einige Fragen stellen zur inneren eigenen Reflexion. Welche Gefühle haben Sie selten oder kaum? Freude, Ärger und Wut, Traurigkeit, Schuld, Angst, Scham, Ekel. Wie sieht der Gefühlshaushalt bei Ihnen selber aus? Wir haben ja alle so eine Tendenz zu einem Mehrgefühl und die anderen drängen wir eher weg. Also ich kenne es bei mir, ich habe leichter meine Freude und meine Traurigkeit da. Ärger und Wut ist bei mir eher schwieriger. Welche Gefühle begleiten Ihnen in der Begleitung Schwierigkeiten? Sind das die Gefühle, die Sie weniger haben oder gibt es da für Sie einen Zusammenhang? Wie ist es für Sie, wenn der andere voller Wut ist oder nur noch weint und verzweifelt ist oder voller Verbitterung nur alles beschimpft? Welche Antwort entspricht Ihrer empfundenen Haltung? Machen Ihnen eigene starke Gefühle Angst oder haben Sie keine Angst vor Ihren Gefühlen, egal wie stark diese sind? Welche Haltung entspricht Ihrer empfundenen Haltung? Angst ist was Schlechtes? Angst ist weder gut noch schlecht. Es ist bloß ein unangenehmes Gefühl. Noch einmal eine Frage. Wenn sogenannte negative Gedanken und Gefühle auftauchen, ist es wichtig, dass diese so rasch wie möglich in den Griff zu bekommen und sie loszuwerden? Oder der Versuch, sogenannte negative Gedanken und Gefühle in den Griff zu bekommen oder sie loszuwerden, führt oft zu Problemen. Wenn ich Ihnen erlaube, da zu sein, dann werden Sie sich ganz natürlicherweise ändern. Sogenannte negative Gedanken und Gefühle zu haben, ist ein Zeichen, dass ich psychisch nicht gesund bin oder Probleme habe. Oder sogenannte negative Gedanken und Gefühle zu haben, bedeutet, dass ich ein normaler Mensch bin. Sie sind ein unausweichlicher Teil des Lebens für alle Menschen. Ich werde glücklich und gesund werden, indem ich besser lerne, sogenannte negative Gedanken und Gefühle zu vermeiden, zu vermindern oder sie loszuwerden. Oder ich werde glücklich und gesund werden, indem ich sogenannte negative Gefühle erlaube, von sich auszukommen und zu gehen und lerne dabei, wirksam zu leben, auch wenn sie da sind. Sie merken schon an meiner gesprochenen Veränderung, dass ich Ihnen vermitteln möchte, es gibt keine negativen Gefühle, sondern unser Umgang mit ihnen ist vielleicht manchmal negativ. Oder wenn wir sie wegdrücken, dann kommen sie an einer anderen Ecke wieder raus. Dann sind wir vielleicht ironisch, sarkastisch, abwertend. Dann ist es schwierig. Aber wenn wir sie bewusst sind und sie wahrnehmen, sind sie nicht negativ. Eigentlich wollte ich meinen Vortrag voranstellen, ein Zitat von Hesse, der sagt, nenne keine Empfindung klein, keine Empfindung unwürdig. Gut, sehr gut ist jeder, auch der Hass, auch der Neid, auch die Eifersucht, auch die Grausamkeit. Von nichts anderem leben wir als von unseren armen, schönen, herrlichen Gefühlen. Und jedes, dem wir Unrecht tun, ist ein Stern, den wir auslöschen. Jedes Gefühl gibt uns ja eine Möglichkeit, uns kennenzulernen, wenn wir dieses Gefühl näher erforschen. Wenn wir es wegdrücken, drücken wir ganz viel Lebensenergie weg und Verdrängung kostet sehr viel Kraft. Dagegen, wenn wir es wahrnehmen, können wir sehr viel über uns selbst erfahren. Gefühle dienen unserem Überleben und Wohlbefinden. Sie helfen uns, unseren Weg durch eine Welt zu finden, die voller Unwägbarkeit ist und in der wir mit dem Verstand alleine zugrunde gehen würden. So gibt es zum Beispiel bei Menschen, die eine Schädigung im präfrontalen Kortex haben, durch einen Tumor oder eine Verletzung, ihre Gefühle nicht regulieren können, dass diese Menschen trotz großer Intelligenz in der Welt nicht sich zurechtfinden. Wir brauchen unsere Gefühle, um uns zu orientieren und wirklich mit umgehen zu können. Gefühle haben für uns eine Signalfunktion, sie sollen handlungsleitend sein. Alle Emotionen haben Sinn. Freude erhöht die soziale Bindung, das kennen Sie, wenn Sie die Straße entlang gehen und Sie lächeln und der andere lächelt Sie auch zuran, fühlt man sich gleich irgendwie verbunden. Trauer zeigt uns immer, dass etwas nicht stimmt, dass wir verletzt sind oder wir etwas verloren haben. Wir werden dann langsamer, schauen genauer hin und suchen nach Ursache und möglicher Verbesserung. Trauer bedeutet meistens auch Rückzug. Rückzug, um den Verlust oder das Geschehen zu verarbeiten. Und dieses Signal des Rückzugs ist auch ein Signal für den anderen, ah, bei dem stimmt was nicht, da muss ich vielleicht vorsichtiger sein. Das weckt bei dem anderen meistens Mitgefühl und somit auch wieder Kommunikation. Ärger und Wut mobilisiert Energie und motorische Kraft. Wir spüren dann unsere eigene Kraft, die nötig ist, manchmal zum Fliehen oder Angreifen oder vielleicht auch, um manchmal zu sagen, nein, das mache ich nicht so, auch wenn es so vorgegeben ist. Schuld steht auch im Dienst sozialer Bindung. Es bedeutet die Einhaltung von gesellschaftlichen, moralischen Normen, einen anderen nicht zu schädigen. Scham, damit wahren wir unsere Intimzone. Ekel ist Schutz, dass wir dadurch die Umgebung sauber halten. Und Angst, die wir so gerne verdrängen. Wir wären so froh, wenn wir nicht so viel Angst hätten. Aber sie ist so wichtig, wenn unsere Vorfahren keine Angst gehabt hätten, gäbe es uns alle nicht hier. Also von daher ist Angst, so lästig, so behindernd sie auch manchmal ist, ein ganz wichtiges Signal für uns. Und manchmal geht es vielleicht darum, die Angst zu überwinden, ein Stück daran zu wachsen und größer zu werden. Und manchmal geht es darum, wirklich die Angst als Signal wahrzunehmen. Mir ging es zum Beispiel so, in der Leitung des Hospizes war immer ein Traum für mich, ein Hospiz zu leiten. Es war mein Ziel meines Lebens. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich habe nachts Albträume, ich habe Ängste. Und daran habe ich gesehen, es war zwar mein Traum, aber das bin ich nicht. Weil sobald viele Nullen bei den Zahlen rankommen, weiß ich nicht mehr, ist es jetzt 1000 oder ist es 1 Million. Und Arbeitsrecht und all diese Dinge, das war nicht mein Teil. Und da ist Angst manchmal auch vielleicht für Sie ein Signal zu sehen, okay, vielleicht muss ich diese Institution verlassen und was anderes suchen, wo ich vielleicht besser wirksam würde. Also Angst hat sozusagen ein Janusgesicht, einmal als Signal, hey, da läuft was nicht gut, die Angst will mich aufrütteln, manchmal aber auch vielleicht, um zu überwinden und etwas Neues zu wagen.
Gefühle wie Wut und Zorn mobilisieren unsere Kraft. Angst kann lebensrettend sein. Gefühle sind ganz früh in der Evolution angelegt worden. Sie sind also Jahrtausende alt. Wir werden mit Gefühlen geboren, doch wie und ob wir sie erkennen, müssen wir erst lernen. Ärger, Angst, Freude, Ekel, Liebe, Scham, Traurigkeit und Überraschung gelten als die Grundgefühle. Es gibt unzählige Gefühle, die uns einfallen, wenn wir einmal darüber nachdenken, wie Erregung, Frust und Zorn. Das sind nur ein paar davon.
Umgang mit den Gefühlen. Scham, Dunkelheit, Groll, Selbsthass. Erschreckt ihr mit oder kann ich offen und verletzlich für eure Lehren sein? Ein Zitat von Rumi. Und er geht noch weiter in einem anderen Gedicht. Der Mensch gleicht einem Gästehaus, jeden Tag neue Gesichter. Augenblicke der Freude, der Niedergeschlagenheit, der Niedertracht, alles unerwartete Besucher. Heiße sie willkommen, selbst den puren Ärger, der die Einrichtung deines Hauses kurz und klein schlägt. Vielleicht räumt er dich leer für eine neue Freude. Behandle jeden Gast respektvoll, den finsteren Gedanken, die Scham, die Bosheit, begrüße sie mit einem Lachen an der Tür und bitte sie herein. Danke jedem für sein Kommen, denn sie alle haben dir etwas Wichtiges mitzuteilen. Also, dieses Willkommen heißen ist ja oft schwer, denn in der Gesellschaft hat man uns eher beigebracht, Gefühle zu unterdrücken, wegzuhaben, sie nicht zu machen, denn dann kann man nicht wirksam im Leben nehmen, wie Sie sagten, Frau Ritzer, Gefühle stören eigentlich nur. Aber dass sie die Lebendigkeit, dass sie uns die Begegnung mit dem anderen ermöglicht, dass sie uns Fülle ermöglicht, haben wir wenig mitbekommen. Worum geht es also im Umgang mit den Gefühlen? Im Nachhinein beim Durcharbeiten des Vortrags dachte ich auch, ich würde den Vortrag nicht nochmal Umgang mit Gefühlen nennen, sondern nur Gefühle. Denn es geht gar nicht so sehr damit umzugehen, sondern es geht darum, Gefühle einfach wahrzunehmen. Wahrzunehmen und anzunehmen und sie sein zu lassen, dann verändern sie sich auch. Kein Gefühl wird ewig. Wir denken es, wenn wir traurig sind, ich werde nie, nie, nie wieder glücklich sein. Jeder Mensch, der einen anderen Menschen verloren hat, denkt, ich werde nie wieder glücklich sein. Und irgendwann, nach vielen Tränen, nach vieler Wut, nach vieler Arbeit, kommt dann doch wieder das Glück herein. Aber oftmals geht es darum, wirklich diese Traurigkeit, diese Ausweglosigkeit, diese Verzweiflung auszuhalten. Also bei den Gefühlen geht es darum, sie wahrzunehmen, ich bin traurig oder ich bin neidisch oder ich bin verzweifelt. Einfach erstmal wahrzunehmen, ohne zu bewerten. Wir bewerten ja sofort, das ist schlecht, das geht gar nicht, das muss anders sein. Wir wollen es immer wieder verändern. Und eine buddhistische Nonne sagt, uns verändern zu wollen, ist eigentlich schon ein aggressiver Akt gegen uns selbst. Das finde ich einen ganz tollen Ausdruck, dass wir da schon gegen uns selbst hauen, das muss weg, da. Wir gehen ja mit unserem Körper um, so müssen wir sein, so müssten wir sein und versuchen uns immer wieder zu verändern und leben damit in einer dauernden Aggression gegen uns selbst. Und es geht darum, uns anzunehmen, dieses Gefühle erstmal anzunehmen, zu benennen, so ist es, annehmen, beobachten, eventuell ausdrücken, indem ich mit jemand anderen darüber spreche und dadurch irgendwie sich davon zu befreien, das ist ja der Zauber. Carl Rogers, der die klientenzentrierte Psychotherapie entwickelt hat, sagt immer, es ist das große Paradox, wenn wir den anderen und uns selbst annehmen, verwandeln wir uns. Aber erst dann. Fritz Perls, ein Gestalttherapeut, hat mal gesagt, bevor es nicht das ist, was es ist, wird es sich nicht ändern. Also es geht wirklich darum, uns mit all diesen Gefühlen anzunehmen. Nur wir selbst sind verantwortlich für unsere Gefühle. Wir denken ja immer, das ist meine Frau, die verhält sich so und deswegen bin ich so und so. Oder der Patient, der verhält sich so und deswegen bin ich so wütend. Oder dieses oder jenes. Wir schieben es ja gern auf die anderen Menschen rüber. Aber wir haben die Verantwortung. Das sehen wir an dem Beispiel in der Supervision. Die eine kann mit Gelassenheit darauf reagieren, die andere mit einer inneren Not und Überforderung. Also darum geht es darum, uns selbst zu erforschen. Warum macht mich das so wütend? Warum ärgert mich diese Person jetzt so? Und dadurch lernen wir uns selbst kennen. Und ein Stück geht es ja auch darum, in diesem Leben uns kennenzulernen. Wir werden immer nur ein kleines Witzelchen kennen von uns. Aber das sind alles Möglichkeiten, um uns selbst zu entdecken. Also eigentlich Forscher in unserem eigenen Inneren zu werden. Wenn man seine Gefühle als vorübernde Kräfte achtet, kann man sehr viel gelassener mit ihnen umgehen, ohne von ihnen so überwältigt oder verängstigt zu werden. Je mehr wir mit unseren Gefühlen im Fluss sind, desto besser regeln sie sich selbst. Es geht eigentlich nicht darum, mit den Gefühlen umzugehen, sondern sie wollen da sein und gefühlt sein. Und Gefühle zu fühlen, heißt nicht unbedingt, sie auszudrücken. Also nicht, dass sie jetzt nach dem Vortrag rausgehen und wenn sie wütend sind, jeden den nächsten gleich eine verbal umhauen. Darum geht es nicht, sondern es geht erstmal wahrnehmen. Und dann können sie auch reflektieren, sage ich dem anderen das oder nicht. Da müssen sie nicht gleich irgendwie eine verbal austauschen, sondern können erstmal spüren und dann reflektiert handeln. Und das ist der Unterschied zwischen Kontrolle und Transformation. Kontrolle würde heißen wegschieben, wegschieben. Und Transformation heißt wahrnehmen. Und dann kann ich vielleicht entdecken, klar ärgert er mich, weil er mich an meinen Vater erinnert oder weil ich mir das nie erlauben würde. Und dann kann ich ganz anders damit umgehen. Williges Jäger, ein Benediktermönch, sagt, ich vergleiche die Emotionen, Stimmen, Gedanken gerne mit einem Sturm auf dem Weltmeer. Was kümmert es das Weltmeer, wenn in der Biskaya ein Sturm tobt? Es gilt, diesen Sturm zu erleiden, bis er vorbei ist. Je weniger wir uns mit ihm identifizieren, umso weniger Kraft entwickelt er. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr fühlen können. Das heißt nur, dass unter allen Aufwendungen unserer Psyche ein Kern ruht, der von alledem unberührt bleibt. Wir werden nicht mehr von unseren Gefühlen beschlagnahmt. Sie treiben uns dann nicht mehr davon. Sie werden verwandelt. Ruhe tritt ein. Allerdings besteht dann die Gefahr einer neuen Identifikation eben mit der Ruhe. Auch die Ruhe gilt es dann in einem weiteren Schritt los zu sein. Frank Ostasiewski beschreibt in seinem Buch Die fünf Einladungen, was ich sehr empfehlenswert finde, Gefühle willkommen heißen, man muss sie nicht gut finden, aber sie trotzdem willkommen heißen. Das, was Williges Jäger vorher beschrieben hat, ist das, was die Buddhisten den Zeugen nennen. Also den Zeugen, der nimmt wahr, ach, ich bin jetzt wütend und ach, ist es, ich habe jetzt Angst. Und damit kommen sie schon in ein Stück Distanz zu ihren Gefühlen. Damit sind sie nicht mehr verwoben in dem Strudel drin, sondern kommen ein Stück in Distanz und können vielleicht ganz anders mit sich reden. Und es ist ganz wichtig, in diesem Sinne mit sich zu reden. Wir reden ja eher so, Mensch, das hast du wieder nicht gut gemacht und stell dich nicht so an und komm und dieses und jenes. Wir sind ja oft eher in Selbstkritik mit uns selber. Und da geht es vielmehr, also ich rede oftmals mit meiner Angst oder mit meiner Mutlosigkeit, sage ich, Mensch, komm, wir schaffen das, du kannst mitkommen, aber werde nicht zu groß. Und wir zwei, die Angst und ich, wir schaffen das schon. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir sie nicht als Feind sehen, sondern gemeinsam mit der Angst oder mit der Traurigkeit oder mit der Wut sind, uns nahebringen. Thich Nhat Hanh, ein buddhistischer Mönch, beschreibt diese Haltung sehr gut. Er sagt, unsere Wut umarmen oder unsere unangenehmen Gefühle. Er vergleicht die Wut mit einem kleinen Kind, das nach seiner Mutter schreit. Die Mutter nimmt es sanft in ihre Arme, hört aufmerksam hin und beobachtet genau, um herauszufinden, was nicht stimmt. Allein diese liebevolle Handlung, ihr Kind mit Zärtlichkeit zu halten, lindert schon das Leiden des Kindes. Genauso können auch wir unsere Wut in liebende Arme nehmen und sofort werden wir eine Erleichterung spüren. Wir brauchen unseren Ärger nicht zurückweisen. Er ist ein Teil von uns, der genauso wie ein Baby unsere Liebe und unser tiefes Zuhören braucht.
Wie wir uns unseren Gefühlen stellen, ob wir sie zulassen, unterdrücken oder leugnen, kann sich auf unsere psychische Gesundheit auswirken.
Gefühle und Denken hängen eng mit zusammen. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, jetzt in der Sonne zu liegen und zu wandern oder was Sie gerne machen, werden Sie spüren, dass es Ihnen besser geht. Dagegen, wenn Sie sich an die letzte Situation von Ärger erinnern, wo Sie vielleicht mit Ihrem Chef aneinander geraten sind oder mit Ihrem Ehepartner oder Ehepartnerin, dann werden Sie schnell merken, dass es Ihnen nicht gut geht. Also es hängt eng miteinander zusammen. Das heißt aber nicht, dass wir es immer so beeinflussen können. Also es gibt ja so ein bisschen dieses, du musst nur positiv denken, dann geht es dir gut. Und da sage ich immer, da lassen sich die Gefühle nicht betuppern. Ja? Also das geht so nicht, sondern die Gefühle müssen wahrgenommen werden. Dann können sie sich verändern. Vielleicht noch so kurz zum Hintergrund. Emotionen, Gefühle sind der Kern von Evolution. Es hat sich gezeigt, dass der Ausdruck von 7 Basisemotionen im Gesicht der Menschen gleich sind, egal welcher Kultur sie entstammen, welchem Alter sie entstammen. Also die sind genetisch weitergegangen. Furcht, Freude, Trauer, Wut, Ekel, Angst, Verachtung, manche sagen auch Interesse, Scham und Schuld. Das Tolle ist, Gefühle sind universell und zugleich zutiefst persönlich und intim. Es gibt eigentlich nichts so Intimes wie geteilte Gefühle. Da entsteht so viel an Nähe und doch kennen wir alle das Gefühl der Trauer, der Angst, der Verzweiflung. Also es verbindet uns miteinander. Gefühle sind vorsprachlich. Babys und kleine Kinder drücken ihre Gefühle sehr direkt aus, ohne kognitive Kontrolle. Und bei Kindern und Babys können wir sehen, wie Gefühle und Bedürfnisse zusammenhängen. Hey, meine Windel ist nass, also schreie ich. Da ist das Bedürfnis, ich will wieder eine trockene Windel. Das Bedürfnis, ich habe Hunger, das gestillt werden muss. Und so hängen die Gefühle und Bedürfnisse auch bei uns sehr eng miteinander zusammen. Leider verlernen wir im Laufe des Jugendalters, des Erwachsenenwerdens, auf unsere Gefühle zu hören und sie als einen Kompass zu erleben. Sondern da wird dann gesagt, du Heulsude, du Schisshase und hab doch keine Angst. Neulich war ich im Park und dann war ein kleines Kind und ein riesiger Hund. Und alle sagten zu dem Kind, brauchst du keine Angst zu haben, ist nur ein Hund, brauchst keine Angst zu haben. Wenn ich mir vorstelle, mir käme ein Hund von dieser Größe entgegen, hätte ich Angst. Ist doch natürlich. Warum können wir dem Kind nicht sagen, natürlich hast du Angst, was brauchst du? Soll ich dich an die Hand nehmen? Möchtest du auf meine Schultern? Fühlst du dich da sicher? Wollen wir uns so dem Hund nähern? Wirklich zu lernen, dass damit Kinder lernen, Gefühle, ich kann damit umgehen, ich darf Angst haben. Es ist ein normaler, wichtiger Kompass, aber ich muss nicht gleich sonst was machen, sondern ich kann lernen, Gefühle zu regulieren und mir hilfreiche Bedingungen für sie zu holen. Aber leider lernen wir uns im Laufe des Lebens, unsere Gefühle mehr und mehr zu unterdrücken, schneiden sie ab und verlieren dadurch den Zugang zu uns selbst. Wir fühlen uns dann eher leer, unlebendig, wissen nicht, wer wir sind, gehen vielleicht eher in die Depression oder, wie ich es immer wieder bei Klienten erlebe, bei einer Klientin denke ich daran, die nie ihre Gefühle fühlen durften, weil es gibt immer Menschen, die trauriger sind auf der Welt, weil sie nicht zu essen sind. Es gibt immer Menschen, die ärmer dran sind, also lach doch. Und sie hat gelernt, auch wenn sie traurig ist, zu lachen. Und so erzählt sie mir auch in der Begegnung mit einem Lächeln von ihrer Erkrankung. Und sie sagt aber auch, das hilft mir jetzt zwar ein bisschen, aber ich fühle mich auch vom Leben so ausgeschlossen. Das ist wie, als hätte ich eine Glasglocke um mich. Ich sehe die Sonne, ich spüre sie aber nicht. Ich erlebe was Schönes, aber ich spüre es nicht. Und da braucht es einen langen Weg, wieder Kontakt zu den Gefühlen zu gehen. Wahrscheinlich zuerst mal durch diese Täler der Traurigkeit, diese Gefühle, die nicht zugelassen wurden, erst mal wieder zu fühlen, um dann in die Lebendigkeit zu kommen. Wenn wir versuchen, den einen Pol unserer Gefühle zu verdrängen, vermindern wir auch das Erleben des anderen Pols. Also wenn wir sagen, Angst ist schlecht, will ich nicht. Traurig ist schlecht, will ich nicht. Wut finde ich auch nicht so knüllig, will ich nicht. Aber ich möchte die Freude, ich möchte das Interesse, ich möchte alles Schöne. Das funktioniert einfach nicht. Sondern es gehört beides dazu. Wir können nicht nur die gute Hälfte vom Kuchen haben, sondern zu der Fülle unseres Lebens gehören alle Gefühle. Und alle haben Lebensenergie in sich. Das ist, glaube ich, so wichtig. Wir drücken dann immer wieder was ab. Wenn wir Gefühle ausdrucken, verändern sie sich oft, wenn sie aktuell sind. Wenn Gefühle von früher mit reinmischen, ist das nicht mehr. So wie bei Kindern, die weinen 10 Minuten und dann ist es wieder gut und freuen sich wieder. Da merkt man, wenn das aktuelle Gefühle gehen, die sind da, die drücken sich aus und dann kommt wieder was Neues. Das ist wie eine Welle, die einfach durchrutscht. Wir hängen oft dran, weil wir viele alte Geschichten noch mit drin haben und da ist es sicherlich hilfreich, vielleicht sich dafür Hilfe zu sagen. Ganz gut kann ich das am Beispiel machen. In der Supervision sagt eine Frau, also zu dem Herrn Bauer kann ich überhaupt nicht gehen. Der ist dauernd klagend und jammernd und fordernd und will und will und will noch mehr. Ich kann den nie zufriedenstellen. Während die andere Pflegende sagt, ja, der Herr Bauer, da gehe ich rein und ich weiß, dass ich ihn nicht zufriedenstellen kann und für mich ist das völlig in Ordnung. Ich mache meinen Dienst und ich begegne ihm so, wie es für ihn möglich ist. Daran sehen Sie, dass immer eigene Anteile mitschwingen. Und die erste kann natürlich sagen, also ich finde ihn doof und kann ihn abwerten. Damit ist sie aber nicht ihren Gefühlen nachgegangen. Und in der Supervision geht sie ihren Gefühlen nach und entdeckt für sich, ich glaube, dieser Mann erinnert mich an meinen Vater. Denn dem konnte ich es auch nie recht machen. Wenn ich mich mal da eine Eins hatte mit vielen Lernen, dann hat er sofort gefragt, ja, wie viele Einsen gab es denn? Und da in Mathe hast du doch auch in das Spiel auch eine schlechte Note. Also sie hat immer die Erfahrung gemacht, es ist nie gut, es ist nie reicht nicht. Und das erlebt sie genau bei diesem Mann und dadurch ist sie natürlich blockiert bei ihm. Und sie sagt dann am Schluss der Supervision, ich habe nach wie vor Angst, zu dem Herrn Bauer reinzugehen, aber vielleicht kann ich es mir schaffen, mich nicht so anzustrengen, sondern damit reinzugehen und zu wissen, ich muss ihn nicht zufriedenstellen. Unser Helfen richtet sich ja so oft daran, dass wir den anderen hinterher zufriedener, glücklicher wissen. Und zu ertragen, das ist oftmals nicht. Darum geht es oft, dieses auszuhalten, nicht unseren Wert davon auszumessen, der andere ist jetzt glücklich, ich habe ihm geholfen. Sondern manchmal können wir nur sagen, ich habe mein Möglichstes getan. Mehr konnte ich nicht und das war's. Aber bei sich zu bleiben und das nicht auf sich zu nehmen. Denn wenn wir Patienten abwerten, und das geschieht ja oftmals, oder auch wenn wir einen sehr fordernden Patienten haben, kennen Sie wahrscheinlich auch, da geht man auch nicht rein, der immer fordert und noch mehr, spiegelt oft ja auch ein Schatten von uns. Denn wer von uns würde schon wagen, so zu fordern, ja? Wir helfen denn immer klein und demütig und denken ja und nur gut sein. Und da ist mal einer, der fällt sich genau andersherum. Ja? Können wir als ein Spiegel sehen, also so können wir die Arbeit immer wieder als eine Möglichkeit der Selbstreflexion zu sehen. Und ich glaube, dass wir dann weniger schnell ausbrennen, wenn wir immer wieder reflektieren, was hat denn das mit mir eigentlich zu tun?
Thank you.
Fokus. Nahrung für Geist und Seele.
In der heutigen Sendung Fokus geht es um den Umgang mit unseren Gefühlen und um das Thema, was kostet Hoffnung. Auch Hoffnung kann ein Antrieb, ein Motor in einer schwierigen Situation sein. Dr. Otto Gemacher hat sich in seinem Vortrag damit beschäftigt, wie viel Hoffnung kostet und inwiefern sie uns zum Handeln, beispielsweise zum Konsumieren und Kaufen, antreibt.
Was kostet Hoffnung? Ich werde diese Frage öfter stellen. In diesem Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Menschlichkeit kommt jetzt die Hoffnung auch noch dazu. Hoffnung kostet 60.000 bis 90.000, 100.000 Euro. Woher kommt diese Zahl? Das ist die Hoffnung, die ein Lungenkrebspatient in die Therapie setzt. Das sind die Therapiekosten eines Jahres für einen Lungenkrebspatienten. Die neuen Therapien kommen immer schneller. Damit sind die Kosten heuer schon wieder höher als vielleicht noch letztes Jahr, woher diese ersten Zahlen stammen. Das heißt, ich möchte jetzt viel über dieses Thema Kosten reden. Hier eine Liste von Medikamenten, die diejenigen, die sich mit Onkologie beschäftigen, kennen. Das sind Antikörper gegen irgendwelche Oberflächenmerkmale wie dieses HER2. Das sind Inhibitoren, Medikamente, die vielleicht die Wachstumsbildung von Tumoren hemmen, sogenannte Angiogenesehemmer. Das sind Medikamente, die in Tablettenform gegeben werden. Und es sind vor allem diese Immuntherapien, die auch in aller Munde sind, die sehr teuer sind, in die sehr viel Hoffnung gesetzt wird und die auch schon vom Namen her Immuntherapie, das ist keine Chemotherapie, mehr eine Immuntherapie, auch für viele Patienten vielleicht den Zugang niederschwelliger ermöglichen als die klassische Chemotherapie. Und diese Potenziale der modernen Onkologie sind gewaltig. Da all diese Medikamentengruppen, gibt es unzählige Medikamente, die auf diesem Gebiet entwickelt werden. Man kann kaum den Überblick bewahren. Es gibt nicht mehr den Onkologen für alle Krebsarten. Es gibt den Spezialisten für den Lungenkrebs. Und selbst da gibt es dann bald Unterteilungen von verschiedenen Arten, wo man vielleicht wieder einen Subspezialisten braucht. Das heißt, dieses Gebiet expandiert wahnsinnig schnell und es verursacht aber auch sehr hohe Kosten. Diese Kosten explodieren und keiner weiß eigentlich ganz genau, wohin geht diese Reise mit diesen exorbitant hohen Pharmakosten, die für Krebspatienten ausgegeben werden. Der letzte Schrei sind diese CAR-T-Zell-Therapien, tolle Konzepte, wo dem Patienten Blut abgenommen wird, diese T-Zellen, Abwehrzellen im Körper bearbeitet werden, dass sie dann so an diesen Krebs andocken können. Das sind vor allem Blutkrebspatientinnen und Patienten, Leukämiepatienten. Und dann können sie über die Stärkung der Immunität genau diese Zellen zerstören. Allerdings kostet es 380.000 Euro für eine Infusion. Patienten brauchen oft nur eine Infusion. Und die Firma sagt, nur diejenigen müssen zahlen oder das Gesundheitssystem muss nur für diejenigen zahlen, wo es wirkt. Aber denken Sie sich, das ist jetzt ein kleines Krankheitsbild, ein seltenes Krankheitsbild. Wenn das solche Behandlungen dann für Brustkrebspatientinnen, für Lungenkrebspatienten, für vielleicht Lymphdrüsenerkrankungen, die häufiger sind, kommen, das sind extreme Summen, die unser System, unser Gesundheitssystem in der Zukunft auch belasten werden. Ich stelle wieder die Frage, was kostet Hoffnung? Und ich richte den Blick jetzt ein bisschen über die Grenzen, irgendwo in die dritte Welt. Da kostet Hoffnung vielleicht 30 oder 50 Cent. Und diese 30, 50 Cent sind die Kosten, die entscheiden, ob dieses Kind vielleicht überlebt oder nicht. Das sind nicht einmal Medikamente, das sind die Transportkosten. In Chittagong, einem Slum in Bangladesch, da rücken diese Slums immer schneller an die Peripherie der Großstädte heran. Und die Klinik, die hier von diesen Ärzten für die dritte Welt, diesen German Doctors, betrieben wird, ist dann einfach schon zu weit weg und es kommen einfach weniger Patienten in diese Klinik, weil der Transport für so eine Rikscha, eine Fahrradrikscha kostet 30 bis 50 Cent. Und das entscheidet, ob die sozial Schwachen oder die, die am Rande stehen, die Alten und die Kinder, dass die vielleicht gar nicht mehr in die Klinik kommen, wo die Medikamente gratis wären und so ein Kind an einer Lungenentzündung oder auch einer Durchfallerkrankung versterben kann für letztendlich lächerliche 30 oder 50 Cent. Und das im Gegensatz zu diesen teuren Therapien, von denen wir hier in der ersten Welt reden. Trotz dieser Kosten, die unser Gesundheitssystem trägt, wo jeder Patient, jeder Flüchtling, jeder, der in Österreich irgendeine Versicherung hat oder nach Österreich kommt, bekommt diese teuren Krebsbehandlungen, boomt das Geschäft mit der Hoffnung. Eine vielleicht populärwissenschaftliche Sendung hier im ARD spricht von 11 Milliarden, die für komplementäre, alternative Behandlungen, Medikamente ausgegeben wird. Die Zahl der Heilpraktiker habe sich verdreifacht. Etwas seriösere Daten über die Nahrungsergänzungsmittel zeigen, 104 Millionen Packungen werden in Deutschland im Jahr verkauft und die Apotheken sahnen da auch nicht schlecht ab. Also das ist auch ein wesentlicher Geschäftsteil der Apotheken, hier mit Nahrungsmitteln, Spurenelemente, Vitamine, die werden so verkauft, dass die meisten Patienten, die sie kaufen, eigentlich glauben, sie haben Medikamente gekauft. Es sind aber Nahrungsergänzungsmittel, die unter keine strikten Studien fallen und die so auch ohne Rezept abgegeben werden können und dann alles Mögliche in diesen Kapseln, Säften und Lösungen verborgen ist. Komplementär heißt vom Namen her schon in Ergänzung, während alternativ wirklich eigentlich als Alternative zur Schulmedizin zu sehen ist. Immer häufiger kommt es miteinander zum Tragen. Ich denke, das ist auch das, was wir versuchen, auf der Palliativstation zu praktizieren. In St. Gallen gibt es sogar eine Abteilung für integrative Medizin, dass wir hier nicht sagen, entweder oder, sondern dass wir durchaus in Bereichen die Methoden der Komplementärmedizin auch mit integrieren in unser Behandlungskonzept und hier nicht gegeneinander arbeiten, sondern von beiden Seiten vielleicht auch das Positive zusammenwirken lassen.
Dr. Otto Gemacher kennt als Leiter der Palliativstation im Landeskrankenhaus Hohenems den ideellen Wert von Hoffnung für schwerkranke Menschen.
Hoffnung kann auch sein, einen Vogel singen zu hören, bevor er aus dem Ei geschlüpft ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch den Menschen nicht immer nur die Hoffnung nehmen. Wir machen als Onkologen, als Internisten Bilder, wir zeigen ihnen, wo überall die Metastasen sind, wir machen alles dingfest an Fakten, aber wir vergessen, dass Menschen ja auch die Hoffnung brauchen. Und wir wollen nicht als Palliativmediziner sie belügen, aber man kann jemandem auch Hoffnung machen, dass wir vielleicht die Schmerzen einstellen, dass wir vielleicht nochmal eine Entlassung ermöglichen oder auch ein ruhiges Sterben. Weil mehr Menschen haben Angst auf dem Weg, vor dem Weg in Richtung Sterben, als vor dem Sterben selbst. Ich habe mir überlegt, diese Säulen der Hoffnung. Zuerst steht meistens die Hoffnung auf Heilung, dann kommt irgendein Rückfall. Wir haben noch sehr viel Hoffnung, dass der Krebs zurückgedrängt werden kann mit diesen modernen Behandlungen, dass Menschen Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte leben können. Und irgendwann kommt dann so die Palliativsituation, wo die Hoffnung auf Stabilisierung der Schmerzen in den Vordergrund rückt, wo wir sagen, ein Ziel ist vielleicht noch einmal nach Hause gehen zu können. Und dann eine weitere Säule, vielleicht die Hoffnung auf ein schmerzfreies Sterben, ein ruhiges Sterben zu ermöglichen. Müssen wir Angst haben als Palliativmediziner, dass wir Hoffnung zerstören? Einfach schon, weil wir mit dem Wort Palliativ Menschen die Hoffnung rauben. Es gibt viele Leute, die sagen, nein, ich will mit der Station nichts zu tun haben. Wenn ich dort bin, können alle sagen, es ist noch so gut und es ist Hoffnung und alles. Mir nimmt das die Hoffnung. Und ich glaube, das ist zu respektieren. Man weiß, dass zum Beispiel allein die Bezeichnung Best Supportive Care, also beste Unterstützung, die Leute die Hemmschwelle deutlich niedriger anlegt als der Begriff Palliative Care. Aber trotzdem wird empfohlen, Palliative Care den Begriff beizubehalten und einfach Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und die Studienlage zeigt eindeutig, dass Patienten und ihre Familien profitieren. Sie profitieren von einer besseren Symptomkontrolle, von einer besseren Lebensqualität, weniger unnütze Chemotherapien in den letzten Lebenswochen. Das ist ein klarer Parameter für eine schlechte Behandlung, wenn Patienten in den letzten Lebenswochen noch Chemotherapie bekommen. Das heißt nicht, dass es nicht passiert. Manche wollen das auch, aber generell sollte in den letzten Lebenswochen die Therapie eigentlich dann auch abgesetzt werden. Die Familien, denen geht es besser, die Zufriedenheit steigt. Die längere Überlebenszeit hat sich eigentlich nur in dieser berühmten Studie von Jennifer Demmel gezeigt und hat sich dann nicht wirklich in weiteren Studien wiederholen lassen. Aber wir müssen keine Angst haben vor der frühen Implementierung von Palliative Care. Und für uns stellt das durchaus eine Herausforderung dar. ESCO, das ist die amerikanische Gesellschaft für Krebspatienten und Patientinnen, empfiehlt, wenn eine metastasierte Erkrankung vorliegt, das heißt nicht, dass der Patient gleich sterben wird, aber allein, dass er fortgeschrittene Erkrankung hat, sollte Palliative Care beigezogen werden innerhalb von 8 Wochen und im Idealfall ein interdisziplinäres Team. Und das stellt uns als Palliativler natürlich auch vor neue Herausforderungen. Einerseits bedeutet Hoffnung nämlich auch, wir brauchen eine Fachlichkeit, vielleicht auch eine neue Fachlichkeit, die sich nicht nur mit der Sterbebegleitung beschäftigt, mit der Symptomkontrolle am Lebensende, sondern wir müssen auch ein bisschen wissen über diese neuen Behandlungen. Das sind oft harmlose Tabletten, die geschluckt werden, die aber starke Nebenwirkungen machen können. Das ist die Immuntherapie, die überall im Körper so autoimmune Entzündungen verursachen kann. Wir müssen diese Nebenwirkungen auch kennen, um hier Patienten die Möglichkeit einer frühzeitigen und guten Symptomkontrolle, Schmerztherapie zukommen zu lassen und ihnen aber auch nicht Lebenszeit zu nehmen, indem wir sie vielleicht zu früh sterbend machen. Und es wird auch im englischsprachigen Bereich sehr oft unterschieden zwischen dem Hospice-Care, der Betreuung wirklich am Lebensende, und Palliative-Care, wo eine frühere Implementierung auch stattfindet. Und auch bei uns, wurde es auch mal bei einer Supervision geäußert, dass es für viele Pflegepersonen schwierig ist, dieses nicht zu wissen, wo steht der Patient. Wir haben sehr viele schwerkranke Patienten mit sehr begrenzter Lebenserwartung. Wir haben aber auch manche Patienten, die leben Jahre, die erholen sich wieder, die kommen wieder zurück zu Onkologen, bekommen wieder Therapien. Und hier zu wissen, was ist zu viel, was ist zu wenig, wo setzen wir vielleicht Medikamente ab, wo lassen wir aber auch die Behandlung weiterlaufen, ist eigentlich auch eine ständige Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Achtung vor dem Tunnelblick. Alle, die wir hier versammelt sind, wollen die Menschen möglichst gut betreuen. Wir sehen alle Menschen am Lebensende. Wir sehen oft nicht die, die vom Krebs geheilt sind. Wir haben eine gewisse negative Selektion, wo man dann leicht auch mal den Eindruck erwecken kann, ja, es stirbt eh jeder am Krebs. Dabei sind sehr viele Patienten, die bei uns auf der Station liegen, haben 2, 3 Krebserkrankungen überlebt, geheilt. Und dann kommt die 3., 4. Krebserkrankung, sie versterben dann an dieser. Also sehr viele Krebserkrankungen werden geheilt. Und für die meisten Patienten ist das wichtigste Ziel nach wie vor, Lebenszeit zu gewinnen und nicht nur ein ruhiges Sterben, ein vielleicht zu frühes Sterben zu begleiten. Und da müssen wir uns auch ein bisschen hüten vor diesen nur auf das friedliche Sterben fokussierte Behandlungsstrategien.
Doch zurück zur Psychologin, Psychotherapeutin und Psychoonkologin Dr. Daniela Tausch. Als Initiatorin des Stuttgarter Hospizes weiß sie, welche Gefühle schwerkranke Menschen mit dem Tod verbinden.
Wie begleite ich nun einen sterbenden Menschen in seinen Gefühlen? Das ist jetzt eigentlich nur noch ein kleiner Schritt. Wenn Sie mit Ihrer Angst liebevoll umgehen können, können Sie auch mit der Angst des Patienten liebevoll umgehen und denken nicht, oh Gott, wenn der jetzt seine Angst äußert, weiß ich ja nichts zu sagen und wie geht denn das und oh Gott, besser nicht und so. Das wird der andere sehr deutlich spüren, ob Sie bereit da sind, dass das kommen kann, was ihn beschäftigt, oder ob Sie denken, also die Angst lieber nicht und die Traurigkeit vielleicht auch lieber nicht. Und der andere darf diese Gefühle haben, ihm das wirklich zu vermitteln und für uns von unserer eigenen Erfahrung ihm zu vermitteln, es muss sich nicht ändern. Selbst wenn ich nach 10, 20, 30 Minuten rausgehe, der andere darf auch hinterher noch Angst haben. Meistens denken wir ja, also ich bleibe jetzt so lange im Raum, bis die Angst wirklich weg ist. Und dann bleiben wir drin und bleiben drin und wir erschöpfen uns, wir werden müde und wollen eigentlich dem anderen was aufdrücken, damit es uns besser geht. Aber vielleicht geht es dem anderen besser, wenn er weiterhin traurig sein darf und einfach über seine Traurigkeit oder seine Angst sprechen durfte. Ich denke, bei der Angst ist es einmal ganz faktisch, manchmal auch pflegerische, medizinische Aufklärung. Wir können dies machen, wir können jenes machen, also ihnen da Hilfe zu vermitteln. Aber ich denke, es gibt einen Teil der Angst, die können wir gar nicht mit diesen medizinischen Symptomlinderungen nehmen, sondern da ist einfach Angst, weil ich weiß nicht, wie wird es hinterher sein. Manche haben Angst, oh Gott, da gibt es dann vielleicht doch den strafenden Gott oder was anderes. Also wir wissen ja nicht, wie der Übergang ist. Und ich denke, ich werde auch Angst haben vor diesem Schritt, weil wir nicht wissen, wie er geht. Gut, ich habe eine Ahnung von den Gesichtern der verstorbenen Menschen, das kann mir vielleicht ein Stück hinüberleiten, aber vielleicht bin ich genauso geballt von Angst wie alle Hospizler. Wer weiß denn, wie wir sterben? Wir können jetzt klug reden, aber die Wahrheit wird sich irgendwann dann mal zeigen. Also von daher, ja, Natürlich ist es Angst und Sie kennen es vielleicht auch, wenn Sie eine große Reise unternehmen. Ich bin vor einigen Jahren in die Mongolei geflogen. Ich habe mich gefreut, aber ich hatte mindestens genauso viel Angst. Ja? Und das ist doch natürlich, der Tod ist eine viel größere Reise, eine viel unbekannte Reise, dass wir da Angst haben. Und das auch zu sagen, ja, ich verstehe die Angst, weil es so ungewiss ist. Und dann kann man fragen, ist es denn die Angst vor dem Übergang? Ist es die Angst vor dem, was hinterher ist? Es gibt viele Möglichkeiten, darüber zu reden und da auch zu erforschen, was ist es genau, was ihnen Angst macht. Ich habe mal eine junge Frau begleitet, was mich immer wieder sehr berührt, die sagte, ja, ich atme ein und dann atme ich aus und dann ist nichts. Und das ist gut. Weil die meisten denken ja, oh Gott, nichts, schrecklich, schrecklich ausgelöscht zu sein, nichts. Und für sie war es ein Bild der Geborgenheit. Und vielleicht kann derjenige in einem Gespräch mit Ihnen forschen, was er sich denn da vorstellt. Welche Wünsche er vielleicht für dieses Danach hat, welche Bilder er hat. Einfach darüber reden dürfen. Dann die Gefühle der Ärger und Wut. Ärger auf die wohlgemeinten Ratschläge. Meinen Sie, wie viele Ratschläge kranke und sterbende Menschen kriegen? Das könntest du doch mal, das könntest du mal, dieses und jenes. Und diese Wut, das macht sehr viel Wut.
Zum Abschluss der heutigen Sendung über den Umgang mit Gefühlen zitiert Dr. Daniela Tausch aus einem Buch. Der folgende Text beschäftigt sich mit der Situation in der Intensivstation für Neugeborene.
Ein Beispiel, das alles zusammenfasst aus dem Buch von Ramdas. Hier auf der Intensivstation für Neugeborene siehst du unbeschreibliche Schönheit und unerträglichen Schmerz. Und du musst dir darüber klar werden, wie du beides miteinander verbindest. Einigen von uns wurde bewusst, wie viel Distanz wir zwischen den Kindern durch die Apparate herstellten. Dann begann eine Gruppe von uns miteinander darüber zu sprechen und wir beschlossen, dass wir den Kindern näher sein wollten und dass wir einander dabei unterstützen würden, wenn es zu hart käme. Je mehr wir uns öffneten, desto natürlicher wurde es für uns, die Babys im Arm zu halten, wenn die Zeit ihres Sterbens sich näherte. Es war nicht so, dass wir uns formal dazu entschlossen hatten, sondern vielmehr die Tatsache, dass wir dazu in uns eine Bereitschaft spürten. So lösten wir sie am Ende von den Anschlüssen an den Monitoren und hielten sie in einem Schaukelstuhl sitzen in unseren Armen. Wir saßen mit ihnen in ihren letzten Momenten. Und es zerreißt dich innerlich fast, denn du spürst manchmal, wie sie fortgehen, wenn du sie hältst. Und es ist ein ganz anderer Tod. An den Monitoren wird er als Gehirntod registriert. In deinen Armen spürst du das Ausklingen ihres Herzens und ihres Atems. Und du spürst gleichzeitig alle möglichen Dinge. Schreckliche Traurigkeit, weil du dich an das Kind gewöhnt hast, aber auch gleichzeitig ein Frohsein, dass sein Leiden gleich zu Ende sein wird. Vielleicht spürst du auch Zorn auf die Welt, auf Gott, auf jene nicht definierbare Kraft, die all das zulässt. Und du spürst Mitempfinden für die Eltern und dann so etwas wie Ehrfurcht und Erstaunen, so als gäbe es irgendwie doch eine Erklärung für all das, was du nicht begreifst. Auch Geduld spürst du, dass die Dinge mit der Zeit größere Klarheit bekommen werden. Und Gemütsruhe, weil du das Beste tust, was dir möglich ist. Und Demut, weil du einem solchen Moment beiwohnen darfst. Das alles spürst du oft gleichzeitig. Du sitzt mit diesen Gefühlen und du sitzt mit dem Kind. Du tust es für dich selbst, um ruhig zu bleiben. Doch es ist auch die letzte Handlung, die du für das Baby vollbringen kannst. Du gibst ihm den Frieden, den auch immer du selbst erlangt hast. Das schafft eine solche Intimität, wie sie mit Worten kaum auszudrücken ist. Es ist unerträglich und wunderschön zugleich.
Wen diese Schilderung nun nicht berührt hat, der oder die muss wohl noch an seinem oder an ihrem Umgang mit Gefühlen arbeiten. Nochmals ein paar Gedanken von Dr. Daniela Tausch zusammengefasst. Wir und nur wir sind verantwortlich für unsere Gefühle und sollten uns die Frage stellen, was macht mich wütend und warum? Was macht mich traurig oder zornig und warum? Ein gelassener Umgang mit unseren Gefühlen erleichtert uns das Leben und das Zusammenleben. Marion Flatz-Meser verabschiedet sich von Ihnen. Danke für Ihr Interesse.